Was wir gerade eben gesungen haben, so was so alles viel gesagt wird oder laut gesagt wird und so, hat mich so ein bisschen an den Wahlkampf erinnert. Also natürlich nicht nur dieses Lied, ist ja jetzt heute Wahlsonntag und ja, kommt drauf an, was dabei rüberkommt, was übrig bleibt. Eins ist jedenfalls klar, für mich wenigstens schon, es werden bestimmt Koalitionsverhandlungen heute befördert werden, nötig sein werden. Und dazu gehören ja Kompromisse, die die Parteien machen müssen, so wie wir auch Kompromisse schließen müssen, wen wir wählen. Bei Kompromissen ist es ja so, dass zwei Seiten da sind, die unterschiedliche Interessen haben. Und dann gehen sie aufeinander zu, treffen sich irgendwo in der Mitte und finden dann einen Interessensausgleich. Und das finde ich ganz interessant, gehört ja zu den Konfliktlösungen. Und da habe ich gedacht, ich will heute mal die Predigt diesem Thema widmen, Kompromiss. Was sagt die Bibel dazu? Ist Kompromiss wirklich hilfreich zur Einigung? Einige bis etliche Christen finden ja Kompromisse nicht so gut. Da ist der Kompromiss verpönt. Sie denken dann gleich an so faule Kompromisse. Und dann fallen denen vielleicht so Lauheit ein, wie Laodicea oder Hinken auf beiden Seiten, wie das Volk Israel zur Zeit Elias. Also nichts Halbes und nichts Ganzes. So was Fades. Aber immerhin, Kompromisse helfen ja zur Einigung, wenn zwei was gemeinsam erreichen wollen. Und wenn ein guter Kompromiss ist, dann ist ja da nichts dagegen zu sagen. Dann trägt er zum Frieden bei. Aber was sagt die Bibel zu Kompromisse, über Kompromisse? Darum soll es also heute gehen. Und da werde ich einen Vers als Überschrift über das Ganze setzen. Und zwar ein Vers aus dem Sprüchebuch. Sprüche 18, Vers 17. Sprüche 18, Vers 17. Ein jeder hat zuerst in seiner Sache Recht. Kommt aber der andere zu Wort, so findet sich's. Nochmal. Ein jeder hat zuerst in seiner Sache Recht, kommt aber der andere zu Wort, so findet sich's. Das Sprüchebuch ist ja in Gottes Weisheitliteratur, so in der Mitte von jeder Bibelausgabe so zu finden. Und die Sprüche wurden mal genannt Handbuch zum guten Leben in Gottes Welt. Also ganz praktische, konkrete Alltagsweisheiten, womit man was anfangen kann. Und hier bei diesem Sprüche 18, 17, ein jeder hat zuerst in seiner Sache Recht, kommt der andere zu Wort, dann findet sich's. Da geht es ja um einen Rechtsstreit, das ist die Situation beschrieben. Und da kämpfen zwei, streiten zwei Seiten miteinander. Es ist also der Kompromiss so als Konfliktlösung angestrebt. Wenn man jetzt sagt, okay, was sagt die Bibel so über Kompromisse, muss ich erst natürlich eine Einschränkung machen. Eine Einschränkung insofern, dass Gott keine Kompromisse eingeht. Bei Gott gibt es keine Kompromisse. Vor allen Dingen, wenn es um Heil und Rettung geht. Nur Jesus, sein Sohn, den er auf die Welt geschickt hat, damit alle, die an den glauben, nicht verloren gehen, nur dieser Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater, außer durch Glauben an Jesus Christus. Wenn man die Gnade, die Jesus Christus als Erbe uns anbietet, eben annimmt. Und das erste von den 10 Geboten gibt ja auch die Richtung vor, dass Gott da ganz kompromisslos ist. Ich bin dein Gott. Ich habe dich aus Ägypten befreit, erlöst. Und du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und im Alten Testament gab es ja sehr oft dann diese ganzen Auseinandersetzungen mit dem Götzendienst und so. Und die Götzen sind nichts. Und da versteht Gott keinen Spaß und sagt, nein, kompromisslos, da geht es nicht. Also die Bibel lässt keinen Kompromiss zu, wenn einer von den beiden Seiten, die da miteinander verhandeln, Gott ist. Denn was Gott sagt, ist nicht verhandelbar. Er ist Herr. Und unser Vertrauen zu ihm schließt Gehorsam ein. Die Bereitschaft, das, was er sagt, wirklich umzusetzen und zu befolgen. Und sich zu versuchen, herauszufinden, was sagt er, wie redet Gott mit mir, was Michel gerade so erzählt hat, wie das gut ist, so diesen Wunsch zu haben. Volle Hingabe, kompromisslose Nachfolge, so was wir alle miteinander beim ersten Lied schon so, ja, Gott gesungen haben. My Desire, dass wir total uns Gott hingeben. Haben wir ja zumindest gerade eben allen im Gottesdienst gleich zu Anfang Gott gesagt. Ohne Kompromisse. Oder wie der Paulus sagt im Philipper 3, seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich früher für so wichtig gehalten habe. Gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Um seinetwillen habe ich das alles hinter mir gelassen. Es ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Oder auch hier von unserer Gemeinde, wenn es um Bausachen geht, das Baumotto, alles wollen wir geben, nichts zurückhalten, das ist alles in diese Richtung. Also, das ist gleich mal die erste Einschränkung, wenn es mit Gott zu tun hat, da kennt die Bibel keine Kompromisse. Und deswegen, was ich jetzt hier im Folgenden sagen werde, bezieht sich immer nur auf Kompromisse zwischen Menschen, bei Menschen untereinander. Darauf bezieht sich das, was jetzt über Kompromisse zu sagen ist. Aber in der Bibelarbeit jetzt hier für diese Predigt habe ich festgestellt, dass es tatsächlich nur wenig Kompromisse in der Bibel gibt. Also Berichte darüber. Das ist wirklich relativ selten. Das liegt bestimmt mit daran, dass ja das Hauptthema in der Bibel ist, die Beziehung von Gott zu uns. Was Gott alles macht, wie er mit uns zurechtkommt. Und da gibt es ja nun keine Kompromisse, haben wir ja schon gesagt. Aber in der Bibel gibt es ja eben auch viele Berichte von Menschen, wie die miteinander umgehen und wie die ihre Konflikte eben versuchen zu lösen. Da schauen wir doch einmal welche an. Denken wir mal gleich ganz viele, viele Jahre, Jahrhunderte, Jahrtausende zurück, als Abraham und Lot im Vertrauen auf Gott losgegangen sind, um Land zu bekommen von Gott. Gott hat denen versprochen, ihr sollt eben viel Volk werden und viel Land besitzen. Das ist eine Erbzusage, ein Testament. Und da haben die es zusammen gemacht und haben dann auch festgestellt, wow, das funktioniert, die werden immer mehr. Sie brauchen immer mehr Platz von Personal, von Vieh und brauchen Raum zum Leben. Und weil der da nicht so da ist, wo sie sind, dann trennen die sich. Ein gemeinsames Familienleben in einem größeren Rahmen erscheint für die undenkbar. Könnt ihr nachlesen, 1. Mose 13, Vers 5 bis 9. Und deren Folgerung ist, nee, wenn du dahin gehst, da gehe ich dahin, sagt der Abraham, oder umgekehrt, aber wir haben keine gemeinsame Zukunft. Kein Kompromiss. Auch im Neuen Testament kommt so eine Szene vor, wo da Barnabas und Paulus, die ja die erste Missionsreise gemacht haben, die zweite Missionsreise planen. Und als sie in der Planung waren, streiten die sich über die Teamzusammensetzung. Und die kommen nicht überein. Die liegen im Clinch, schreibt die Bibel, und dann trennen die sich. Apostelgeschichte 15, Vers 36 bis 39, kann man das nachlesen. Also, zwei Berichte aus der Bibel über keine Kompromissbereitschaft. Allerdings muss man aufpassen, das sind Berichte in der Bibel, wie es ja sehr viele Berichte gibt. Und Berichte informieren uns wahrhaftig, was damals passiert ist. Berichte taugen nicht für Empfehlungen oder Warnungen, dass man also sagen kann, also nun sollt ihr euch auch alle trennen und niemals Kompromisse miteinander machen oder Im Gegenteil, also hütet euch davor und macht es auf keinen Fall, sondern seid immer kompromissbereit, koste was es wolle. Wenn die Bibel so Handlungsempfehlungen gibt, dann hat sie die Gebote. Dann sagt sie Ermahnungen und Gebote. Aber bei Berichten, wenn sie einfach nur berichtet, so und so ist es dann, wie das jetzt hier bei Abraham und Lot ist oder Barnabas und Paulus, da kann man jetzt nicht daraus als biblischen Beleg nehmen, aha, wir sollen uns trennen. Zumal es ja auch noch weitere Berichte gibt und da können wir uns noch welche angucken. Und dann werden wir feststellen, dass es durchaus liebevolle Kompromisse gibt. Zum Beispiel im Römer 14 und 1. Korinther 14 wird ein damals sehr aktuelles Problem besprochen, eine Streitfrage, nämlich ob in den Gemeinden erlaubt ist, Götzenopferfleisch zu essen oder nicht. Also Fleisch, was man relativ billig auf dem Markt bekommen kann, was aber vorher Götzen geopfert worden ist und geweiht worden ist. Und mir fällt da auf bei dieser Frage, die da behandelt wird, sowohl im Römer als auch im 1. Korintherbrief, wird kein Kompromiss ausgehandelt. So etwa, okay, wir legen also fest, einmal im Monat könnt ihr das Götzenopferfleisch essen. Und sonst nicht. Sowas gibt's da nicht. Sondern der Konflikt, der da ist, diese Streitfrage, die da beantwortet wird, die wird gelöst durch Verständnis und Rücksicht. Nämlich, es wird hier gesagt im Wort Gottes, man soll nicht essen, wenn ein anderer das mitkriegt und daran Anstoß nimmt und schwach wird im Glauben. Dann auf keinen Fall. Also Liebe bestimmt die Einigung in diesem Konflikt. Und diese Lösung macht Gemeinschaft möglich. Die Gemeinden können wieder alle zusammen sein, alle, die da in der Gemeinde sind. Und so ist diese Konfliktlösung, dieser Kompromiss, wenn man den so nennen will, also dieser Interessensausgleich, eben zu verstehen. Liebe bestimmt diese Einigung. Und ebenso in Apostelgeschichte 15, dem sogenannten Apostelkonzil, da ging es ja um die heiße Diskussion, ob das mosaische Gesetz, also das alttestamentliche Gesetz, für Heidenchristen verbindlich gemacht werden sollte. Also die Leute, die sich zu Jesus Christus bekehrt haben, ohne vorher Juden gewesen zu sein, die aus den ganzen anderen römischen und griechischen Götzenglauben hergekommen sind, die Heiden. Und da waren andere, die aus dem Volk Israel als Juden sich zu Jesus Christus bekehrt haben, wie Petrus und Paulus, also auch. Und da wird gefragt, ja, wie ist es denn jetzt? Gilt für die, die eben sich zu Jesus bekehrt haben, egal woher, in welcher Biografie, das alttestamentliche Gesetz Gottes? Und da war guter Rat teuer, denn in vielen Gemeindegründungen zu der Zeit waren schon mehr Heidenchristen da als Judenchristen. Und beiden Seiten in diesem Apostelkonzil war klar, nicht mehr die Gesetzestreue, sondern das Vertrauen auf die Gnade Jesu macht die Beziehung zu Gott. Die lässt uns zu Gottes Kindern werden. Die rettet uns und nicht die Treue zu dem Gesetz. Und diesem Grundsatz war diese Gemeinde, diese Apostelversammlung eben verpflichtet. Und da beschloss sie, dass die Christen, egal woher sie aus ihrem biografischen Hintergrund kommen, nicht das alttestamentliche Gesetz erfüllen mussten. Allerdings galten vier Ausnahmen, die wurden benannt. Götzendienst, Hurerei, Ersticktes und Blut waren tabu. Davon sollten die sich fernhalten. Das sollte auf keinen Fall sein dürfen. Was ist davon zu halten? Ist es jetzt so ein willkürlicher Kompromiss, dass irgendwie gesagt worden ist, also wir nehmen irgendwie mal ein paar Gebote, retten wir noch rüber, so um Hardliner zufriedenzustellen und dann sollen eben da diese vier Sachen eingeschränkt sein. Nein, da ging es überhaupt nicht da um so einen willkürlichen Kompromiss, sondern das hatte Sinn und Zweck. Das war nämlich ein sehr weiser Interessensausgleich. Das gerade bei diesen vier Einschränkungen, gerade von den zwei, die da koscheres Essen betraf, eben das Erstickte und Blut, dass man das nicht zu sich nehmen sollte. Das war notwendig, damit die Judenchristen und die Heidenchristen Tischgemeinschaft haben konnten. Damit das Gemeindeleben funktioniert. Und deswegen konnten auch beide Seiten, die also von der judenchristlichen und von der heidenchristlichen Tradition her bestimmt waren, dazu Ja sagen. Weil Liebe diese Einigung bestimmte. Die Liebe war die Triebfeder dafür, dass Gemeinschaft möglich war, dass die Leute zusammenblieben, dass sie gemeinsam dienten, dass sie gemeinsam Gottesdienst feierten, dass sie gemeinsam was auf die Beine stellten und so. Und das war nötig und möglich von dieser Konfliktlösung bei diesem Apostelkonzil. Da sind die Leute aufeinander zugegangen in diesem, ob man es jetzt Kompromiss nennen kann oder nicht, aber wo Verständnis und Liebe diese Konflikte ausgleichte. Jetzt will ich noch mal einen Bericht lesen aus dem Alten Testament diesmal, wo es wirklich um einen Kompromiss geht von Gottes Volk. Und da ist die Situation die, dass das Volk Gottes aus Ägypten ja rausgeführt worden ist und als Erbe versprochen bekommen hat, das Land zu besitzen, was Abraham schon versprochen bekommen hat, das Land Kanaan, das Land, wo Milch und Honig fließt, ein wunderbares Land. Und dann sind die losgegangen, sollten es erobern, dann war ja erst Unglauben da, dadurch, dass sie sagten, oh, es ist so gefährlich, dann musste Gott 40 Jahre lang die in der Wüste herumführen lassen und ernähren, bis sie dann eben einen neuen Anlauf machten. Und dann vor den Toren des gelobten Landesstandes standen, also dem Fluss Jordan, und dann hinübergehen sollten, um dann dieses Land in Anspruch zu nehmen. Und eine Situation, die da gerade kurz vor der Erfüllung dieser Verheißung, jetzt kann ich endlich das Erbe in Anspruch nehmen, passierte, steht im 4. Mosebuch, Kapitel 32. Ich lese von Anfang an. Die Stämme Ruben und Gad besaßen große Viehherden. Als sie das gute Weideland der Gebiete Jaser und Gilead östlich des Jordan sahen, kamen sie zu Mose, zum Priester Eleazar und zu den führenden Männern und sagten: Das Land, das der Herr uns erobern ließ, hat gute Weidegebiete. Wir können es gut gebrauchen, denn wir haben viel Vieh. Wenn ihr es erlaubt, würden wir dieses Land gern in Besitz nehmen und nicht mit über den Jordan ziehen. Also das ist so, dass da einige vom Volk Gottes sagen, wow, da wo wir jetzt hingekommen sind, vor den Fluten des Jordan, das ist so schön und so toll, das Land, das ist ja klasse, so wie wir uns das vorgestellt haben als Gottes Erbe. Und deswegen wollen wir das jetzt schon in Besitz nehmen. Und die anderen von dem Volk Gottes, die sollen rübergehen und das Land einnehmen. Und wir danken Gott und freuen uns über sein Geschenk, was er uns hier schon so macht, mit diesen tollen Viehgründen, die wir da haben. Dann geht der Bericht aber weiter. Mose erwiderte: Ihr wollt hierbleiben und eure Brüder allein kämpfen lassen? Wenn ihr das tut, wird bald kein Israelit mehr in das Land wollen, das der Herr ihnen versprochen hat. Ihr benehmt euch wie eure Väter. Als ich sie von Kadesh Barnea losschickte, um das Land auszukundschaften, drangen sie bis zum Ischkoltal vor und sahen sich alles an. Dann kamen sie zurück und hielten die Israeliten davon ab, das Land zu betreten, das der Herr ihnen geben wollte. Darüber wurde der Herr so zornig. Und dann erzählt er, wie dann diese 40-jährige Zeit anbrach, wo die dann in der Wüste sein mussten und nicht aus Unglaube des Volkes eben hineingehen konnten in das gelobte Land. Und dann geht es weiter ab Vers 14. Und nun folgt ihr dem schlechten Vorbild eurer Väter. Ihr lehnt euch wie sie auf gegen den Herrn. Ja, ihr macht seinen Zorn nur noch schlimmer. Wenn ihr ihm dem Rücken kehrt, wird er unser Volk so lange in der Wüste festhalten, bis alle tot sind und ihr seid schuld daran. Wow, Das ist eine Gegenrede von dem Mose. Also diese Seite von Mose, die hat absolut was dagegen, was die Seite von diesen zwei Stämmen eben wollte. Der Mose erinnert sich daran, wie das damals vor 40 Jahren gewesen ist, dass da eben einige Kundschafter waren, die Angst hatten, das Land zu erobern und daran zweifelten, dass Gott wirklich ihnen das Erbe gibt. Sie haben gedacht, wir sind zu schwach, das klappt einfach nicht. Und dann haben sie das Volk abspenstig gemacht, sie haben Angst geschürt und haben auch noch das Team der Kundschafter durcheinandergebracht, zur Spaltung geführt, dass die nicht mehr einheitlich waren. Und es gab Grund für Gottes Zorn, dass Gott sagte, Schluss, also ihr bleibt jetzt hier und müsst so lange warten, 40 Jahre lang, bis ihr einen neuen Anlauf machen könnt. Das ist also das, ein Kardinalbeispiel für Unglauben. Und das bewegt den Mose. Das erfüllt sein Herz und deswegen geht er so radikal, rabiat gegen diese Leute vor und sagt, nee, nix da, Pustekuchen, aus die Maus, ihr dürft es nicht machen. Und dann geht es aber weiter. Die betreffenden Stämme traten dann zu Mose und sagten, wir wollen nur Gehege für unser Kleinvieh hier bauen und feste Städte für unsere Familien. Wir selbst wollen für den Kampf bewaffnet vor allen anderen Israeliten herziehen, bis wir sie an ihren Ort gebracht haben. Nur unsere Familien sollen wegen der Bewohner des Landes in den befestigten Städten bleiben. Wir kehren nicht in unsere Häuser zurück, bis jeder Israelit sein Erbbesitz erhalten hat. Das ist also jetzt der Kompromiss, eben dieser Interessensausgleich, dass da die betreffenden Leute einlenken und sagen, okay, wir sind bereit mitzukämpfen. Und dann, wenn alles erledigt ist, dann können wir wieder zurückgehen und dann diese Landstriche da auf der anderen Seite des Jordans eben in Anspruch nehmen. Und da ist der Konflikt abgewendet durch diese Einigung. Und das ist so eine klassische Kompromisslösung, dass beide Seiten ihr Ziel erreichen. Aber vor allen Dingen, was Gott davon hat, denn das ist ja Gottes Wort und Gott spielt ja die Hauptperson. Gott kommt mit seinem Volk zum Ziel, denn er will, dass alle Israeliten da das neue gelobte Land erreichen. Und deswegen ist diese Erbengemeinschaft da miteinander unterwegs. Und deswegen war dieses Treffen dann da, dass sie zusammen sich zusammengearbeitet haben, um dann dieses Ziel zu erreichen, was Gott vorgehabt hat. Und Gott wird dadurch geehrt. Also die Ähnlichkeit mit der Interaktion, die wir vorhin hatten, ist extra beabsichtigt. Und man kann ja dann, wenn man jetzt irgendwie hier mal diese biblische Geschichte weiß, vielleicht den Kindern, wenn die beim Mittagessen nochmal da zu sprechen kommen oder fragen, die mal erzählen, was das Wort Gottes dazu gesagt hat. Ich schließe jetzt ab über Kompromisse. Ich denke, wir kommen immer wieder in Situationen, wo wir uns mit einigen Leuten irgendwie einigen müssen. Zum Beispiel hier auch der Ort von dem Gottesdienst, ob wir drinnen oder draußen sind. Das hat alles Vor- und Nachteile. Also gerade für die, die viel zu tun haben und so. Und hier wir miteinander, man kann so und so sehen. Und deswegen macht man das mal so und mal so. Aber auch beim Familienleben, wenn es um Aufgabenverteilung geht, oder am Arbeitsplatz, um bei der Urlaubsplanung, wer wann Urlaub machen darf. Also da können immer wieder Kompromisse helfen. Also immer wenn es um Beziehungen zwischen Menschen geht und nicht zu Gott, da ist kein Kompromiss möglich, aber auch nicht nötig, weil Gott uns auch kompromisslos liebt und uns kompromisslos in sein Ziel hinbringt, dass wir Erben der Herrlichkeit sein können. Aber wir jetzt, wenn wir miteinander zu tun haben, in verschiedenen Bereichen als Gemeinde oder eben so zu Hause, in Familie, am Beruf oder sonst wie, da können wir uns überlegen, wann Kompromisse hilfreich sind. Und die Bibel nennt da Voraussetzungen. Drei will ich nochmal sagen. Einmal, wenn Gottes Wort beachtet wird, wie bei dem mit den Ostjordanstämmen und sowas, dass da gesagt wird, also Gott will da irgendwas, dass wir zusammen was erreichen. Gottes Wort muss beachtet sein. Dann ist gut, wenn wir Kompromisse eingehen, wenn so Konflikte gelöst werden. Ehrlich und gut, nicht nur faul. Wenn die Konflikte wirklich bereinigt werden. Und drittens, wenn so Zusammenarbeit für Gottes Reich möglich ist. Wenn dadurch Leute zusammenkommen, die sich gemeinsam für Gott einsetzen und sagen, das ist die Hauptsache, das ist unser Ziel, wir wollen uns total hingeben, nichts zurückhalten und uns dafür einsetzen. Auch dann ist es gut, vielleicht den einen oder anderen Kompromiss persönlicherweise in Anspruch einzugehen. Lasst uns beten darum. Jesus Christus, danke für dein Wort, dein vielfältiges Wort, da wo so manches berichtet wird über solche Konflikte, wo einige nicht kompromissbereit gewesen sind, andere schon. Und dass wir was vor allen Dingen gelernt haben, was die Motivation dahinter ist. Wie es zu liebevollen Kompromissen kommt, wo Rücksicht und Verständnis das prägen soll. Dass wir aufeinander eingehen und nicht nur unseren eigenen Vorteil suchen, sondern wirklich auch den von anderen. Und so eben wirklich Konflikte beseitigen, überwinden, wenn es irgend möglich ist. Herr, danke, dass du uns dadurch ermutigst, was du in der Bibel sagst. Und auch wirklich sagst, wo was nicht möglich ist, dass das auch dann nicht klappt. Also das nehmen wir danke zur Kenntnis aus deinem Wort heraus, dass du uns da so ehrlich und unvoreingenommen einfach berichtest, was deine Leute damals gemacht haben und was wir auch heute noch tun können. Und dazu gib da deine Weisheit. Danke, dass du uns wirklich da beschützt und bewahrst und dass wir unter der Führung deines Geistes da eben jeweils entscheiden können. Amen.